Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 25. Juni 2024. Großes Echo auf unser Interview mit dem russischen TV-Talkshow-Superstar Wladimir Solovyov. Das hätte ich nicht gedacht, dass das die Leute dermaßen beschäftigt und zu solcher Interaktion, zu so vielen Zusendungen verleiten könnte. Ganz herzlichen Dank dafür, für alle, die es noch nicht gelesen haben, in der aktuellen Ausgabe. Ich muss Ihnen das empfehlen. Ich bringe Ihnen hier noch ein paar Ausschnitte aus dem Interview. Starte mit einer Kommentarpassage zur Schweiz. Was halten Sie von dieser Friedenskonferenz in der Schweiz, vom Bürgenstock, über den ja bereits der Mantel des Vergessens gelegt wird, eine Peinlichkeit, die sich nun auch in den entsprechenden zuständigen Instanzen des Bundeshauses als Einsicht zu verbreiten scheint. Solovyov, Friedenskonferenz, von wem, mit wem? Selenskyj trifft sich mit Leuten, die er gar nicht respektiert. Sie wollten über Frieden im Krieg gegen Russland ohne Russen diskutieren. Lustig, nun diese Politiker reisen gerne, geben Steuergelder für sinnlose Reisen aus. Wie sehen Sie die Schweiz ganz grundsätzlich in diesem Krieg? Solovyov, sie hat in 2 Jahren verloren, was sie seit 200 Jahren aufgebaut hat. Sie ist nicht mehr neutral. Sie hat das Geld und den Ruf verloren, den sie wegen dieser Konferenz haben wollte. Diese Konferenz fand ohne große Spieler statt, also wird es null Respekt geben. Könnt ihr nicht sehen, dass die Mehrheit der Weltbevölkerung nicht mehr auf eurer Seite ist? Sie ist mit uns, nicht mit euch. Ist das nicht Wunschdenken? Meine Gegenfrage, Solovyov, es ist eine Tatsache, die BRICS-Staaten unterstützen Russland. Wir sollen in einer schwierigen Lage sein, Fragezeichen. Unsere Wirtschaft wächst plus 5% im ersten Quartal. Wie hoch ist das Wachstum in der Schweiz? Kommt schon, Leute, wacht auf, hört auf, euren journalistischen Propagandaschwachsinn zu hören. Kommt ins moderne Russland, schaut mit euren eigenen Augen, ihr werdet erstaunt sein. Sehr interessant, was er auch zu den Amerikanern sagt, zu diesem geopolitischen Ringen. Warum sollten die Amerikaner, lautet meine Frage, warum sollten die Amerikaner Europa durch eine Krise zerstören wollen? Amerikas Krieg gegen Europa, warum sollten die Amerikaner das tun sollen? Solovyovs Antwort: Europa war die gefährlichste Bedrohung für Amerika, wirtschaftlich gesehen. Jetzt haben sie kein russisches Gas, keine russische Energie mehr, die europäische Wirtschaft geht zugrunde, Europa existiert nicht mehr als wirtschaftliches Superterritorium. Die USA benutzen Europa, sie wollten euer Geld, das haben sie getan. Euer Geld wird ins amerikanische Bankensystem gesaugt. Russland hat großartige Verbündete. Wer sind die Verbündeten Europas? Meine Frage, wie groß ist jetzt die Gefahr eines dritten Weltkriegs? Solovyov, wir sind schon mittendrin und ihr seht es nicht einmal. Ihr beruhigt euch, Russland werde schon nichts tun. Jahrelang seid ihr mit der NATO immer näher an die russischen Grenzen herangerückt. Und wir haben euch gesagt, dass ihr das nicht tun sollt. Die Russen lieben Europa, sie haben euch geliebt. Ihr macht uns zu eurem Feind. Ihr macht uns zu eurem Feind. Man sollte sich die Russen allerdings nicht zum Feind machen. Unser Leben ist nicht so wichtig, aber wir wissen, wofür wir sterben. Wisst ihr, wofür ihr sterbt? Seid ihr bereit, für eure Werte, für eure Religion, für euer Vaterland zu sterben? Oder seid ihr bereit, eure Kinder für ein ukrainisches, ultranationalistisches und korruptes Regime sterben zu lassen? Ist das auch Putins Meinung? Denken die meisten Russen wie Sie? Solovyov, es geht doch nicht um Putin, es geht um das russische Volk. Mit einem anderen Präsidenten als Putin hätten wir vielleicht schon einen Atomkrieg. Gibt es Druck auf Putin, Atomwaffen einzusetzen? Es gibt keinen Druck, aber Putin weiß, was der Sinn seines Lebens ist. Er dient den Interessen des russischen Volkes, des russischen Mutterlands. Wir wissen, er ist einer von uns. Nicht alle, aber mehr als 80% der Russen denken so wie ich, sagt Wladimir Solovyov. der Giftschrank-Moderator auf allen EU-Sanktionslisten und auch auf den Sanktionslisten von Kanada, wenn Sie meine persönliche Meinung dazu interessiert. Ich finde das völlig verrückt, dass wir Leute auf Sanktionslisten setzen im Westen, einfach weil sie etwas sagen, was da bestimmten Leuten nicht passt. Selbst wenn man das ablehnt und selbst wenn man der Auffassung ist, dass dieser Solovjov den größten Unsinn erzählt, reinste Propaganda, wer sind wir denn, dass wir uns anmaßen, das zu verbieten, also die Wahrheitswächter, die wir ja sonst nur in Staaten wie im Iran am Werk wähnen, die Wahrheitswächter, die Wächterräte, ja, in sozusagen abgemilderter Form sind sie offensichtlich bereits unter uns. Ich habe über dieses Interview gesprochen mit Christine Schraner-Burgener und dieses Interview ist ja gestanden, das ist die Migrationsbeauftragte oder oberste Migrationsbeauftragte des Bundes, die ja den Job wechseln werden. Dieses Interview war zu lesen im Sonntagsblick. Und an dieser Stelle muss ich ein Lob aussprechen für die Kollegen vom Sonntagsblick. Es ist schon bemerkenswert, wie sich diese Zeitung unter dem neuen Chefredaktor Reza Raffi verändert hat. Reza Raffi, vor allem in der Außenpolitik, versucht da ganz neue Impulse zu geben, auch eine etwas offenere Position einzunehmen im Zusammenhang mit der schweizerischen Neutralität, mit dem Ukraine-Krieg. Nicht einfach nur diese eindimensionale Heiligsprechung der ukrainischen Seite und die Komplettverteufelung der russischen Seite. Es gibt jetzt da Zwischentöne, es gibt interessante Akzente. Ich habe bereits darüber gesprochen. In der aktuellen Ausgabe vom letzten Sonntag unterhält sich Raffi auch mit dem früheren österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, der ebenfalls für eine balanciertere Außenpolitik eintritt. Natürlich bemühen sich da die Kollegen und die Journalisten immer auch zu verurteilen, was die Russen machen. Das muss man heute tun als Journalist, sonst wirst du sofort angeprangert. Man will aber nur sachlich diskutieren. Man muss immer auch seine quasi eine moralische Unbedenklichkeitsbescheinigung in sprachlicher Form da abgeben. Aber es ist schon interessant, dass Reza Raffi, der neue Chefredakteur des Sonntagsblicks, eine ganz andere Linie fährt als da sein Vorgänger. Zum Beispiel sagt er, schreibt er auch in der neuesten Ausgabe, dass es ein großer Fehler wäre der Europäischen Union, die Ukraine aufzunehmen, einen korrupten Staat mit gigantischen Schulden, involviert in einen Krieg. Das sei nicht im Interesse der Europäischen Union. Da versuche sich wohl die Kommissionspräsidentin von der Leyen ein Denkmal zu setzen. Das sind neue Töne, das ist erfreulich, das zeigt, dass sich in der Schweizer Medienlandschaft auch etwas bewegt. Auch wenn Sie eine andere Meinung haben sollten, wie Reza Raffi, ist doch interessant und ich meine auch sehr befruchtend und segensreich, gewissermaßen ein bisschen hochgehängt, segensreich, sehr befruchtend, sehr erhellend, wenn da auch andere Akzente, andere Impulse gegeben werden. Dann dieses Interview mit Frau Schraner-Burgener. Da wird an einer Stelle davon geredet, es brauche andere Narrative gegenüber Migrantinnen und Migranten in der Schweiz. Andere Narrative. Und wenn das Wort Narrativ fällt, zucke ich immer etwas zusammen. Narrativ ist eben auch so ein Gaunerwort. Wenn man sagt, Narrative spielen eine Rolle, dann geht man ja immer davon aus, dass sich die Leute durch bestimmte narrative Erzählungen leichthin manipulieren lassen. Also man tendiert dann dazu, bestimmte Probleme nur im Lichte ihrer Beschreibungen zu sehen. Also wir brauchen jetzt ein positives Narrativ über die Migration und dann wird diese fürchterliche Kritik da der Populisten weggehen an der Migrationspolitik. Also man möchte mit Narrativen real existierende Probleme zum Verschwinden bringen. Sie können also das Wort Narrativ auch durch Propaganda übersetzen. Narrativ, wieder ein typisches Gaunerwort aus der Gegenwart. Dann sagt Frau Schraner-Burger noch etwas anderes, was interessant ist. Was heißt das auf die Gesamtzahl gerechnet, die Asylsuchenden aus dem Maghreb, aus Nordafrika? Die Asylsuchenden, das ist die Antwort, die Asylsuchenden aus Nordafrika machen 20% aller Gesuchsteller aus, haben aber praktisch nie einen Asylgrund. Ja, da fragt sich ja jeder Leser, ja, warum sind dann so viele von diesen Nordafrikanern hier, wenn praktisch keiner einen Asylgrund hat? Also da wird im Beiläufigen zugegeben, was für ein fürchterliches Chaos da in dieser ganzen Migrationsgeschichte läuft. Kein Stände mehr bei EU-Verträgen. Das ist eine wichtige Thematik, die jetzt in den Medien immer wieder zur Sprache kommt, auch dieser Tage. Kein Stände mehr für die EU-Verträge. Ganz klar, die EU-Turbos in Bern haben Angst vor dem Volk, vor allem haben sie Angst vor den Kantonen, auch vor den konservativeren Kantonen der Innerschweiz und anderen, die eben nicht auf diesem EU-Anbindungs- und EU-Selbstunterwerfungskurs einiger Parteien in Bern sich befinden. Und deshalb versucht man jetzt Tricks zu finden, um hier das doppelte Meer auszuschalten, nur noch das Volksmeer. Dann sind natürlich die linken Städte wie Zürich und Winterthur, die Euro-Turbo-Städte, die sind dann auch mit sehr großer Migrationshintergrund Schweizer Bevölkerung, die wahlberechtigt ist, aber die erst seit kurzem in der Schweiz sind. Dann haben natürlich diese Zentren ein überproportionales Gewicht. Und deshalb ist das meines Erachtens sehr, sehr kritisch zu sehen. Es steckt natürlich auch eine, wenn man so will, juristische Verharmlosung in diesen eine juristische Verharmlosung der EU-Pläne des Bundesrates, die steckt da eben auch drin. Man möchte mit dem einfachen Volksmeer suggerieren, dass das ja nicht so wichtige Verträge sind und deshalb reicht da das abgeschwächte Referendum. Dagegen wendet sich eine SVP meines Erachtens zu Recht, weil sie betont, dass das das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU fundamental verändern würde, wenn wir diese institutionellen Verträge unterzeichnen. Das hat übrigens auch der zuständige Außenminister damals 2021 gesagt, als er diesen ersten Rahmenvertrag Coram Publico beerdigte. Er sagte damals, Ignacio Cassis, das wurde überhaupt nicht registriert im Medienmainstream, dass eben diese EU-Verträge, anders als die ja, Medien und auch Politpropaganda glauben machen möchte, dass eben diese EU-Verträge das Verhältnis der Schweiz und der Europäischen Union fundamental verändert hätten, nämlich zu einem Unterwerfungsverhältnis, nicht mehr gleichberechtigt, nicht mehr bilateral. Hier wird natürlich auch fürchterlich Schindluderei betrieben mit den Begriffen. Also durch die Aushebelung der direkten Demokratie ist einerseits eine Verharmlosung der Vorlage verbunden, zum anderen aber eben auch die Angst vor dem Volk. Sie möchten das nicht. Und ich erinnere daran, dass andere institutionelle Verträge, wie zum Beispiel Schengen-Dublin, die sind mit einfachem Mehr durchgekommen. Mit dem Ständemehr hätten wir die gemäß Darstellung der Neuen Zürcher Zeitung überhaupt nicht bekommen. Also weniger direkte Demokratie bedeutet immer mehr Europäische Union, bedeutet weniger Schweiz mit ihren Eigenheiten. Dann interessant, wie sich die Schweizer Zeitungen positionieren, unter anderem die Neue Zürcher Zeitung, kritische Berichte über die Wirtschaftsprogramme der sogenannten Rechtspopulisten. Da gäbe es viel Protektionismus, viel Subventionitis, Landwirtschaft und so weiter, nicht die reine Lehre des kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Denkens. Ich habe mich beim Lesen gefragt, ja, wie viel reines Denken haben wir zum Beispiel in der CDU in Deutschland noch mit all diesem grünen Zirkus, der da veranstaltet wird, auch und gerade von einer CDU. Bürgergeld ist so ein Stichwort in Deutschland. Das sind ja auch Ausuferungen des Sozialstaates, die da stattfinden. Also die Behauptung, dass diese Rechtsparteien FPÖ und AfD Anti-Marktwirtschaft sein, das lässt sich meines Erachtens nicht aufrechterhalten, wenn wir sehen, was der bürgerliche Mainstream in Deutschland beispielsweise, aber zum Teil auch in der Schweiz so alles veranstaltet. Dann habe ich noch vergessen, darauf hinzuweisen, auch sehr gut eine Sonntagsblick-Kolumne von Alfred Heer, dem SVP-Nationalrat. Willkommen, ihr Kriegsgurgeln, adieu Neutralität. Alfred Heer schreibt hier über das interessante Phänomen, dass bei den Verschärfungen der Waffenlieferungen an die Ukraine, beim Versuch, die Neutralität dadurch Umgehungsgeschäfte auszuwinden, auszutricksen, dass da in den Räten vor allem Frauen tonangebend sind, zum Beispiel Priska Meyer-Graf von der Sozialdemokratischen Partei oder aber die Marianne Binder. Die Kriegsgurgeln. Ist es Zufall oder Vorsehung, dass das Wort Kriegsgurgel weiblich ist? Fragt hier vielsagend und rhetorisch der Alfred her und erschließt dann: Wenn diese Frauen meinen, dass man Schweizer Waffen dazu einsetzen muss, um Menschen in einem Konflikt zu töten, die uns nichts angetan haben, und um angeblich unsere Werte in der Ukraine zu verteidigen, dann sollten sie konsequenterweise gleich noch ihre Ehemänner und Söhne dorthin schicken. Gaza-Krieg, Israel-Krieg, Auseinandersetzung in Nahost. Jetzt traf es ein IKRK-Gebäude. Das ist natürlich sehr unerfreulich und eine weitere grauenhafte Facette. Interessant, es braucht Korrekturen bei der integrativen Schule, sagt einer ihrer Urheber, nämlich der ehemalige Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz, Christoph Eymann, der frühere FDP-Nationalrat aus Basel. Ja, er kritisiert in einem Interview mit dem Tagesanzeiger die aus seiner Sicht nicht mehr funktionierenden, aus dem Ruder laufenden Reformen, die Reformitis und eben auch dieses Modell, von ihm eins propagiert, der integrativen Schule, dass eben auch schwächere Schüler in Regelklassen integriert werden, mit einem Aufwand dann an Zusatzbetreuungen, Aufsplitterung der Klassen, Spezialbetreuungen. Ich bekomme das als Vater ja nur am Rande mit, was da läuft, aber ich kann Ihnen sagen, ich unterschreibe diese Kritik. Und jetzt werden viele sagen, ja, der Eymann hätte es früher merken sollen. Nun, lieber späte Einsicht als keine Einsicht. Zu Micheline Galmiret, ich habe ja ihr Interview erwähnt mit der Neuen Zürcher Zeitung, bleibt nachzutragen. Immerhin rang sie sich zur Einsicht durch, zur Feststellung, es war ein Fehler, die Russen nicht einzuladen. Ja, allmählich merken sie es da auch in der schweizerischen Politik, im Mainstream. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen bei Weltwoche Daily. Jetzt gleich die internationale Ausgabe im Anschluss. Ich hoffe, Sie sind auch da dabei.